Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch. Seit sich ein Bundesrat in einer Kommissionssitzung abfällig über Afrika und die Afrikaner geäußert hat, wird in der Schweiz diskutiert, soll man die Afrikaner sich selber überlassen und die Entwicklungshilfe streichen? Weil es ja doch nichts nützt, weil die Afrikaner zur Entwicklung gar nicht fähig sind? Christoph Keller mit einem etwas anderen Blick auf die Debatte und auf Afrika.
Nun diskutieren Sie wieder.
Arena. Die Politdiskussion.
Nun stehen Sie wieder im Ring und debattieren.
Ihr Gastgeber Urs Lotter.
Guten Abend und herzlich willkommen in der Arena.
Es ist die Stunde der Experten, der Selbsternannten und der Wirklichen.
Was uns muss Sorgen machen, das ist die Bilanz von der staatlichen Entwicklungshilfe.
Es ist die Stunde auch der Emotionen.
854 Millionen letztes Jahr sind schwerst permanent unterernährt auf einer Welt, wo nach FAO... Also nach
es geht um Afrika und um die Entwicklungshilfe. Es ist eine Debatte, die ausgelöst wurde durch die Bemerkung von Bundesrat Christoph Blocher, des Bundesrats notabene, der als Präsident der Arbeitsgruppe Südliches Afrika das Apartheid-Regime in Südafrika jahrelang gerechtfertigt und verteidigt hat.
Viele Experten glauben, dass das viele Geld, das vor allem nach Afrika geht, gar nichts oder wenig nützt. Die Meinung hat kürzlich der Bundesrat Blocher.
So ist das Thema mit einem Mal in aller Munde. Braucht Afrika Hilfe? Lohnt sich die Hilfe? Eine Debatte nicht ohne Emotionen, nicht ohne tumbe Vorurteile und rassistische Untertöne. Eine Debatte, an der auch Leute teilnehmen dürfen, die noch nie einen Fuß auf den afrikanischen Kontinent gesetzt haben. Eine Debatte schließlich, die nur jene für neu halten, die gerade erst entdeckt haben, dass sich aus dem Thema eventuell politisches Kapital schlagen lässt. Aber gibt es eventuell auch einen anderen Blick auf das Problem? 4 Thesen zu Afrika und dazu ein optimistischer Ausblick. Afrika und die Hilfe von außen, die erste These. Die aktuelle Diskussion über Afrika und die Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika ist eine Scheindiskussion. Sie verstellt den Blick auf die Vielfalt und auf die Dynamik des Kontinents.
Ich habe den Eindruck, dass man nicht richtig von Afrika spricht, nicht?
Peter Nickli, Geschäftsleiter der Allianz Süd, der Arbeitsgemeinschaft der Hilfswerke in Bern. Er sagt,
in Afrika-Diskussionen melden sich alle Leute mit ihrem Bauch zuvorderst. Alle haben lebendige Ideen und Anschauungen über Afrika. Aber viele haben eigentlich keine große Kenntnis davon.
Keine große Kenntnis und doch, das Wort eines Bundesrates genügt und die Debatte ist da.
Auslöser war der Afrika-Kenner Blocher, der eine sehr spezielle Sicht auf Afrika hat, wie wir wissen, nicht vom Süden her, vom Apartheid-Regime her, der dann da seine allgemeine Befindlichkeit über das Thema abgegeben hat.
Aber jenseits der Befindlichkeit in der Sache selbst haben die Kritiker der Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika südlich der Sahara nicht in dem Punkt recht, wenn sie sagen, dass dieser Kontinent sich trotz aller Anstrengungen, trotz Milliarden von Geldern in der Entwicklungshilfe, nicht wirklich entwickelt hat und nicht wirklich entwickelt. Wenn die Afrika-Skeptiker sagen, dieser Kontinent sei letztlich selber schuld an der Misere, haben sie da nicht trotzdem recht? Peter Nickli, Geschäftsleiter von Allianz Süd.
Es gibt seit 25 Jahren eine starke Meinungsströmung im Westen. Hören wir doch endlich auf, uns schuldig zu fühlen für die Kolonisierung und so. Das ist jetzt vorbei, die sind selbstständig. Und die Eliten, die an die Macht gelangt sind, die zeigen ja nicht das beste Gesicht. Seht nur, wie sie sich benehmen. Das ist ja viel schlimmer als die Kolonialherren.
Peter Nickli sagt es klar.
In diesem Sinne herrscht ein Drang, sich zu entschulden. Man würde das jetzt endlich gerne erledigen.
Kurzerhand.
Ich bestreite nicht, dass den Eliten heute die große Verantwortung zukommt. Oder ich bestreite auch nicht, dass Afrika sich schlussendlich nur selber helfen kann. Das scheint mir völlig klar zu sein.
Aber jenseits des Bedarfs nach einer Selbstabsolution, Die historischen Fakten bleiben und das schwierige Erbe der Kolonisation lastet nach wie vor schwer auf Afrika. Allem voran, sagt Peter Nickli,
Afrika ist der einzige Kontinent heute, der keinen einzigen Staat besitzt, der älter als 100 Jahre ist.
Und bis heute lassen sich Fragen der Machtausübung in all ihren ethnischen, rassischen und nationalen Verirrungen auf diese fehlende Staatlichkeit zurückverfolgen.
Das ist das Erbe der Kolonialzeit. Das schwierige Fragen der Macht, der Verteilung der Macht, der Verteilung des Zugangs zu den Ressourcen, das sind Probleme, die immer noch sozusagen im Vordergrund der afrikanischen Politik stehen.
Aber wie ist das mit dem Argument, man soll Afrika am besten sich selber überlassen? Afrika und die Hilfe von außen, die zweite These. Die Dynamik auf dem afrikanischen Kontinent ist größer, als viele annehmen. Von sich selber überlassen kann keine Rede sein.
Niemand will Afrika sich selber überlassen. Im Moment sind sämtliche größeren Wirtschaftsmächte daran, sich Zugang zu den Ressourcen Afrikas, zu Bodenschätzen, zum Öl, zu vielen seltenen Metallen, die reichlich nur in Afrika vorkommen, zu sichern.
Zu attraktiv ist dieser Kontinent im Augenblick, betont Peter Nickli.
Es findet ein eigentlicher Wettlauf statt, auf der einen Seite zwischen den USA, die den ganzen Westrand Afrikas nach Erdölkonzessionen absuchen und diese auch mit allen Mitteln erhalten wollen, und China und Indien, die ebenfalls in Afrika neue Konzessionen wollen. Diese Mächte denken nicht im Traum daran, Afrika sich selber zu überlassen.
Betrachten wir zuerst die Zahlen. Sie sind eindrücklich. Die aktuelle Dynamik der Weltwirtschaft hat auch vor Afrika nicht Halt gemacht, entgegen weit verbreiteter Vorurteile. Im Jahr 2000 exportierten die Länder südlich der Sahara Waren und Dienstleistungen im Wert von rund 108 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2004 waren es 167 Milliarden US-Dollar, also mehr als 50% mehr. Mehr als verfünffacht haben sich die Direktinvestitionen in die Länder im südlichen Afrika. Sie stiegen von 0,4% am Bruttoinlandprodukt auf 2,2% am Bruttoinlandprodukt. Einige Länder weisen Wachstumsraten von 7, 8 oder mehr Prozent auf. Spitzenreiter ist Mosambik mit einem durchschnittlichen Wachstum von 11,8% zwischen 2000 und 2004. In dieser Periode ist die Wirtschaft in Afrika südlich der Sahara insgesamt um 4% gewachsen. Dazu steht allerdings nach wie vor im Gegensatz, dass die Zahl der Armen in Afrika nicht zurückgegangen ist, dass Afrika südlich der Sahara nach wie vor bei starkem Wirtschaftswachstum und einem zunehmenden Verteilungsproblem leidet.
Africa needs the space first and foremost to produce with the resources that they have, which means to be able.
Afrika, sagt Charles Abugre, Leiter der Abteilung Entwicklungspolitik beim Hilfswerk Christian Aid in London, Afrika braucht vor allem den Raum und die Möglichkeit, um zu produzieren. Nicht nur Rohstoffe fördern, sondern Güter produzieren, Wertschöpfung ermöglichen. Darum geht es, sagt Charles Abugre.
Africa has never been a hopeless continent. If it were, it wouldn't have been occupied for 200 years. And I think the people who express these very extreme pessimistic views of Africa are basically.
Afrika war nie ein hoffnungsloser Kontinent, sonst hätten uns die Europäer ja auch nicht während 200 Jahren besetzt gehalten. Die Leute, die sich dauernd auf eine extrem pessimistische Art über Afrika äußern, nehmen nicht wahr, was sich vor Ort tatsächlich ereignet. Sie nehmen die Entwicklungen, die stattfinden, nicht wahr.
In the first place, this Africa is less than 50 years old as an independent political entity. It is a young continent.
Zunächst muss man daran erinnern, dass die Länder südlich der Sahara sehr jung sind. Es gibt sie erst seit etwas mehr als 50 Jahren. Dann muss man daran erinnern, dass Afrika in der ersten Entwicklungsperiode von 1960 bis 1975 wirtschaftlich extrem schnell gewachsen ist. Beinahe so schnell wie die asiatischen oder lateinamerikanischen Wirtschaften.
Das beweise, sagt Charles Abugre, dass rascher Fortschritt in Afrika südlich der Sahara durchaus möglich sei. Anders gesagt, dass afrikanische Länder den Anschluss an die Weltwirtschaft schaffen könnten. Es sei falsch, betont der Entwicklungsexperte, der in Ghana aufgewachsen ist, es sei falsch, nur den Blick auf die Periode zu lenken, die nach 1975 einsetzte. Die Periode des Niedergangs und der Stagnation.
The downturn comes from three main factors. One is, again, Western intervention in Africa's history.
Der Rückgang in der Zeit nach 1975 ist auf drei Faktoren zurückzuführen. Der erste, die westlichen Interventionen, die Afrika zum Spielball des Kalten Krieges machten. Nicht weniger als 37 Regimes wurden in Afrika südlich der Sahara durch Interventionen des Westens gestürzt. Und die betreffenden Länder leiden noch heute an den Folgen dieser Destabilisierungen.
There was a downturn for two other reasons. One is commodity price decline.
Noch zwei weitere Gründe für den Rückfall. Der Zusammenbruch der Rohstoffpreise. Dass die Rohstoffpreise für wichtige Güter wie Kakao, Kaffee, Gold und andere zusammenbrachen, das hat Afrika tatsächlich an den Rand des Ruins gebracht. Und dann, drittens, die Phase der Strukturanpassungsprogramme mit den Privatisierungen, die mit einhergingen. Sie haben Afrika in einer globalisierten Wirtschaft einem rauen Wind ausgesetzt.
Das Problem heute, sagt Charles Abugre, ist, dass sich die Geschichte wiederholt, dass heute in Afrika südlich der Sahara der Boom einzig aufgrund der Nachfrage nach Rohstoffen entsteht, dass Afrika in einer dynamischen, aufstrebenden Weltwirtschaft zu dem wird, was es in den 60ern schon einmal war, zum Rohstofflieferanten für die halbe Welt und nicht mehr.
It is not benefiting from the revenues from these minerals. This is as a result of the changes in international policy that has basically liberalized these mines and products and placed the profits between a small clique of rulers and international companies. And between
Das Problem ist, Afrika profitiert nicht wirklich vom Rohstoffboom, weil die Gewinne und sämtliche Transaktionen inklusive Absprache über Steuern und so weiter zwischen der sehr schmalen Schicht der Regierenden und den internationalen Konzernen ausgehandelt wird. Da fließt Geld, sehr viel Geld, aber die Leute auf der Straße, vor allem die Armen, haben davon nichts.
The first responsibility being Africans and Africans themselves once more. African civil society has got to start campaigning for government to take.
Das ist auch das Anliegen einer breiten Bewegung innerhalb der afrikanischen Zivilgesellschaft. Man kämpft dafür, dass die Regierungen die Kontrolle über die Rohstoffe nicht einfach aus der Hand geben, dass sie die Verfügung über den natürlichen Reichtum nicht leichtfertig vergeben.
Vor allem, das betont Charles Abugra immer wieder, vor allem geht es darum, die Produktivität Afrikas auszubauen.
Africa needs a space to enact those policies that support their producers, not simply open up their markets. Africa needs to be able to use the resources it has properly.
Afrika braucht eine Politik, die dazu dient, die Produktivität und den Zugang zu den Märkten zu öffnen. Das heißt, inländische Rohstoffe im Inland verarbeiten, zu Halb- und Fertigprodukten. Und das heißt auch, den Zugang kriegen zu Krediten.
Alles nur Wunschdenken? Hat da nicht mal einer behauptet, es gäbe in Afrika keine Wolkenkratzer? Hat da nicht einmal einer gesagt, alles, was man einem Afrikaner in die Hände gibt, geht sofort kaputt? Afrika und die Hilfe von außen, die dritte These. Die neue Dynamik in Afrika ist real und folglich müssen sich auch die Anforderungen an das, was gemeinhin unter Entwicklungszusammenarbeit verstanden wird, verändern. Charles Abugre, der Entwicklungsexperte aus London mit Wurzeln in Ghana,
Africa, like any continent, cannot depend on aid forever. So aid can only be a small input among many other things.
Wie jeder Kontinent kann auch Afrika auf die Dauer nicht von Hilfe leben. Hilfe von außen kann nur ein kleiner Anschluss sein für das, was wichtig ist. Afrika muss produzieren können. Dazu braucht es neue Arten von Hilfe, nämlich Hilfe, die Produktion und Handel erlaubt.
If it is good quality aid that goes into infrastructure that helps to improve the productive capacity of Africa, that is a good thing.
Gute Hilfe, die geht in Richtung Aufbau der Infrastruktur. Die hilft beim Aufbau einer eigenständigen einheimischen Produktion. Darauf kommt es an. Denn Afrika kann keinen Handel treiben, wenn es nicht selber Güter und Dienstleistungen produziert.
Gemeint ist, und das sind nur ein paar Beispiele von existierenden Produktionslinien, Die Produktion von Industriegütern, etwa Kühlschränken, Kochherden und so weiter in Ghana. Die Herstellung von Textilien aus inländischer Baumwolle in Mali. Die Produktion von Zwischenprodukten für Schokolade. Der Aufbau von Callcenters in Senegal. Die Weiterentwicklung der Softwareindustrie in Ghana. Und das sind, neben der Nahrungsmittelproduktion, nur ein paar wenige Wachstumsbereiche in Afrika. Sie alle haben Potenzial und man möchte in Afrika auf diesem Potenzial nicht sitzen bleiben.
Was wir wollen, ist, dass zum Beispiel nicht einfach Holz aus Ghana oder aus Afrika in die Schweiz kommt, sondern wir sind daran interessiert, dass möglichst viele Wertschöpfungsstufen im eigenen Land drin bleiben, weil das schafft Arbeit, das schafft Einkommen.
Das ist Markus Stern, Direktor des Swiss Import Promotion Program, kurz SIPO. SIPO ist die Agentur des Bundes, die dazu da ist, um Ländern des Südens, insbesondere Afrika, den Zugang zum Schweizer Markt zu erleichtern, ja, manchmal erst zu ermöglichen. Zum einen:
Wir unterstützen exportinteressierte, exportorientierte Firmen in Entwicklungs- und Transitionsländern und zeigen denen, wie man überhaupt exportiert, wie man zu Kunden kommt in Europa, wie man zum rechten Produkt kommt, denn der Käufer kauft ja nur, was ihm gefällt.
Das ist das eine.
Und auf der anderen Seite machen wir ein Importförderungsprogramm, das heißt, wir informieren Schweizer Einkäufer, Importeure über neue Produkte, neue Lieferanten, neue Beschaffungsmärkte.
Markus Stern erzählt von der neuen exklusiven Linie von ausgesuchten Möbeln aus Ghana, die neuerdings auf dem Schweizer Markt erhältlich ist, und er listet auf, was die Förderung des Exports solcher Möbel alles nach sich zieht.
Also das Holz wird ja zuerst geschlagen, dann kommt es in die Sägerei, von der Sägerei kommt es zur Schreinerei, dann werden die Möbel hergestellt und dann werden die Möbel exportiert. Es ist aber nicht nur so, dass diese Wertschöpfungsstufen eigentlich Einkommen und Arbeit bringen. Export heißt ja auch, dass das ganze Zollwesen, Infrastruktur und so weiter angepasst wird. Also als Nebeneffekt, wenn man so will, von der Exportförderung werden eben auch Infrastrukturen, Banken und so weiter, alles was dazukommt, dann die Zulieferbetriebe, werden dadurch angeregt, nicht? Und das hilft eigentlich dem wirtschaftlichen Fortschritt von jedem Land und speziell natürlich von afrikanischen Ländern.
Oder Kakao.
Warum sollen nicht die ersten zwei, drei Stufen vor Ort erfolgen und nachher dann quasi als Halbfabrikat in die Schweiz kommen und hier in der Schweiz weiterverarbeitet werden? Es gibt zum Beispiel in Ghana bereits eine Fabrik, die eben Schokolade in der ersten Stufe herstellt, das nachher in die Schweiz liefert und da wird es weiterverarbeitet.
Und dann vielleicht eher ungewohnt?
Nehmen Sie zum Beispiel Software. Software, Ägypten zum Beispiel, ist sehr stark in Sachen Software. Südafrika ist sehr stark in Sachen Software. Es gibt aber noch andere Produkte, nehmen Sie gewisse Textilien, Schmuck zum Beispiel.
Und die Palette ließe sich beliebig erweitern, zum Beispiel in Mosambik.
Durch die Wirren des Bürgerkrieges ist die Produktion und Verarbeitung von Cashewnuts völlig zum Erliegen gekommen. Es wurde nur noch die Rohfrucht exportiert. Ein interessierter Fabrikant in Mosambik hat angefangen, wieder eine Verarbeitungsfirma aufzubauen für Cashewnuts, quasi bis zum Endprodukt, und hat damit 3000 Familien Einkommen garantiert, Arbeit garantiert. Mittlerweile gibt es wieder 12 Cashewnut-Fabriken und die können natürlich nur leben, wenn sie exportieren können.
Wertschöpfung in den Ländern selber, damit die Länder exportieren können. Das ist der Ansatz, den SIPO verfolgt, und man hat mit dieser Strategie nicht nur die Produzenten in den Ländern selber im Blick, nicht nur ihre möglichen Geschäftspartner in der Schweiz, man hat auch die Situation in der Schweiz im Auge. Denn noch immer erhebt die Schweiz, wie auch andere europäische Länder, erhebliche Schranken, wenn es um Produkte aus Afrika geht.
Es ist natürlich auch der Protektionismus, gerade in Lande oder für landwirtschaftliche Produkte, eines der Hauptprodukte vieler afrikanischer Staaten, haben wir natürlich immer noch den Protektionismus bei uns, dass man eben die Produkte nicht reinlassen will, vor allem wenn natürlich auch Saison ist. Aber es gibt natürlich viele andere Produkte, die in der Schweiz gar nicht wachsen. Nehmen Sie tropische Früchte, exotische Gemüse und so weiter. Und ich meine, da ist ein großer Bedarf eben, dass diese Zölle ganz wegfallen.
In 21 Ländern weltweit ist Sipothetik und die Agentur, die dem Staatssekretariat für Wirtschaft angegliedert ist, versteht sich als Teil der schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit.
Wenn eine Schweizer Firma exportieren möchte, dann hat sie die Möglichkeit, zur Schweizer Exportförderungsorganisation zu gehen. Die unterstützt den Schweizer KMU beim Marktzutritt, zum Beispiel Chile, USA, Frankreich und so weiter, nicht? Und was wir machen, ist genau das Gleiche. Wir helfen den Firmen vor Ort in Afrika, wie man eben Fuß fassen kann auf dem europäischen Markt. Das ist eine ganz wichtige Hilfe, denn damit sie überhaupt Fuß fassen können auf dem europäischen Markt, müssen Sie ja Kenntnis haben über das richtige Design, die entsprechende Qualität, europäische Normen und Standards.
Gibt es denn in unserer Wahrnehmung ein Afrika jenseits von Bürgerkriegen wie in Sudan, jenseits von zerrütteten Staaten wie in Somalia? Gibt es ein Bild von Afrikanerinnen und Afrikanern, die ganz normal jeden Morgen zur Arbeit gehen, die ihre Kinder zur Schule schicken, ihr Feld bestellen und abends die Zeitung lesen oder Fernsehen? Afrika und die Hilfe von außen, die vierte These. Auch in den ärmeren Ländern in Afrika entsteht eine wirtschaftliche und politische Dynamik, in deren Mittelpunkt eine noch dünne, aber zunehmend tragende Mittelschicht steht. Sie wird der Motor der Entwicklung Afrikas sein. Nochmals Markus Stern vom SIPO.
Also die Mittelschicht ist für mich das Allerwichtigste, denn die Mittelschicht, die bringt den Power, die Dynamik in das Land, in die Wirtschaft. Die Mittelschicht wird das Geld auch im Konsum ausgeben, nicht? Wird es vielleicht wieder investieren. Wenn man mehr konsumiert, dann muss auch mehr produziert werden. Dann kann vielleicht auch mehr exportiert werden. Also die Mittelschicht für mich, das ist eigentlich der tragende Motor einer Volkswirtschaftsentwicklung.
Und es gibt sie, diese Mittelschicht. Es gibt sie in Senegal, in Ghana, in Mali, in Benin, in Angola, in Uganda, in Tansania, in Burkina Faso, also in all den Ländern, von denen wir an den Nachrichten nie etwas hören. Sie, die Mittelschicht, ist wie überall auf der Welt auf einen funktionierenden Rechtsstaat angewiesen, auf Demokratie, auf die Einhaltung der Menschenrechte, kurzum, sie braucht einen funktionierenden Staat, eine Regierung, die nicht willkürlich handelt. Sie braucht verlässliche Zukunftsperspektiven und ein Wirtschaftsklima, in dem nicht Korruption den Ton angibt, sondern Wettbewerb.
On m'appelle Huguette Aplogan, épouse d'Ossa, je suis du Bénin. Je suis la coordinatrice nationale du réseau Social Watch Bénin.
Huguette Aplogan, Koordinatorin der Nichtregierungsorganisation Social Watch im westafrikanischen Land Benin, gehört dieser neuen afrikanischen Mittelschicht an. Sie ist jung, gebildet und vor allem, sie will etwas erreichen, für sich, aber vor allem auch für ihr Land.
Nous allons sur le terrain vérifier si les programmes mis en œuvre par le gouvernement sont bien mis en œuvre. Nous allons également à travers le suivi budgétaire au niveau national et au niveau local.
Unsere Organisation hat sich zur Aufgabe gemacht, die Regierungsprogramme vor Ort zu kontrollieren. Genauer, wir kontrollieren im Namen der rund 150 Nichtregierungsorganisationen, die wir in Benin vertreten, ob die Regierung mit ihrer Politik die Vorgaben zur Armutsbekämpfung, insbesondere die Millenniumsziele, erreicht, ob sie ihre Versprechen einhält. Wir erheben Daten, Statistiken und wir vergleichen sie mit den Zahlen, die die Regierung vorlegt.
Good Governance, gute Regierungsführung, das ist das Thema von Social Watch in Benin. Huguette Aplogan.
Quand je prends l'eau, quand je prends l'assainissement, quand je prends la santé maternelle, la santé infantile, la promotion des droits des femmes, quand je prends l'agriculture, quand je prends l'environnement.
Wenn ich das Thema Wasser nehme, das Thema Abfallentsorgung, die Gesundheit von Mutter und Kind, die Rechte der Frauen, die Landwirtschaft. In all diesen Bereichen sind Organisationen in Benin tätig, investieren Geld und Arbeit, um das Land voranzubringen. Wir aber achten darauf, dass ihre Arbeit und ihr Einsatz nicht umsonst ist. In ihrem Namen schauen wir der Regierung auf die Finger, damit auch sie ihren Verpflichtungen nachlebt.
Pendant longtemps, la société civile africaine est restée un peu trop muette. Et aujourd'hui, nous avons voulu prendre notre bâton de pèlerin.
Lange Zeit hat die Zivilgesellschaft in den afrikanischen Ländern geschwiegen, aber damit ist jetzt Schluss. Wir nehmen jetzt Verantwortung wahr, wir selber.
Und es sieht aus, als ob das ganze Land, ganz Benin, sich aufmachen möchte zu besserer Regierungsführung. Nicht ohne Grund haben die Beninois den 54-jährigen früheren Weltbankmanager Yayi Boni in freien und transparenten Wahlen zum neuen Präsidenten gewählt. Huguette Akblogan.
Le peuple béninois a été fatigué par ses dirigeants pendant près de 30 ans et nous avons voulu du changement. Changement à travers du sang neuf.
Das Volk von Benin wurde während 30 Jahren von der immer gleichen Kaste von Politikern zermürbt. Wir wollten eine Veränderung, frischen Wind, junge Leute und vor allem Politiker, die einen pragmatischen, technokratischen Kurs fahren. Deshalb wurde Yayi Boni gewählt, weil er die Materie kennt, weil er die Dossiers kennt, weil er kompetent ist.
Wird sich also Benin selber helfen können, aus eigener Kraft?
Il est bien possible. Mais à l'étape où nous sommes, pour notre économie, pour notre développement, nous avons besoin toujours d'aide en attendant que nous nous développions.
Das ist gut möglich und doch, da wo wir heute stehen, da sind wir noch auf Hilfe angewiesen, denn wir haben noch ein gutes Stück Weg zurückzulegen, vor allem bei den lokalen Strukturen, den Strukturen draußen in den Dörfern. Aber längerfristig...
Il suffit simplement que chacun joue sa partition, que le peuple comprenne qu'il doit travailler pour se suffire et que d'ici quelques années, nous pouvons nous passer de ce qu'on appelle l'aide.
Auf lange Frist hinaus genügt es, wenn jeder seine Aufgaben ernst nimmt, wenn die Leute begreifen, dass sie arbeiten müssen, um auf eigenen Beinen zu stehen. Und in einigen Jahren, davon bin ich überzeugt, wird Benin so weit sein, dass man auf die Entwicklungshilfe verzichten kann.
Wie kommt man zu einem neuen Blick auf Afrika, zu einer Einschätzung dieses Kontinents, ohne den üblichen Miserabilismus, den latenten Rassismus, der eurozentrischen Überheblichkeit allenthalben? Ganz einfach, sagt Peter Nickli, Geschäftsleiter von Allianz Süd.
Ja, es lohnt sich einfach ab und zu, dass man einen Afrikaner oder eine Afrikanerin so kennenlernt, dass man ein Gespräch auf Augenhöhe führt.
Auf Augenhöhe, nicht von oben herab also.
Und in diesem Sinne sich auch mit dieser Person die Entwicklung des Kontinents oder ihres Landes reflektiert gemeinsam.